Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute wollten wir euch mal erschrecken, gleich zu Beginn. Gruselig wird's an diesem Wochenende im Hörsaal. 2 Tage lang kämpfen wir mit der Angst. Jetzt sagt bloß nicht, ihr hättet keine. Wir haben euch befragt. Und diese Antworten kamen dabei heraus.
Mir läuft häufig dann kalter Schauer über den Rücken. Die Beine werden zittrig und die Hände werden feucht.
Herzklopfen und Schwitzen.
Grummeln im Bauch. Ja, Eingeschränktheit.
Oft ein flausiges Gefühl im Magen. Man wird unruhig, man zittert ein bisschen vielleicht.
Gesteigerte Herzfrequenz, Schweißausbrüche, ich fühle mich unwohl und würde am liebsten den Raum verlassen.
Ja, in einem Club, kurz bevor ich eine Frau anspreche, wenn dann der ganze Körper halt irgendwie am Schütteln ist, daran merke ich das auch.
Und was macht ihr dagegen? Wirf deine Angst in die Luft, empfiehlt die Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Als ob das immer so einfach wäre. Aber langsam. Vom 14. bis 16. März 2014 hat sie ein Symposium unter diesem Thema veranstaltet, aus dem wir heute und morgen Auszüge senden. Als erster hat Thomas Schmaus das Wort. Er forscht und lehrt an eben jener Alanus und ist Theologe und Philosoph. Professor Schmaus hat die Fachtagung mit seinem Referat eröffnet, das er genannt hat »Vom Schwinden und Finden der Freiheit – Angst aus philosophischer Perspektive«.
Ein Vater hatte 2 Söhne. Davon war der Älteste klug und gescheit und wusste sich in alles wohl zu schicken. Der Jüngste aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen. Und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie, mit dem wird der Vater noch seine Last haben. Wenn nun abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schaudert, so sprachen die Zuhörer manchmal, ach, es gruselt mir. Der Jüngste saß in der Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. Immer sagen sie, es gruselt mir, mir gruselt's nicht. Das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was soll das heißen, gruseln? Was ist das, Angst? Anders als der Held im Märchen der Gebrüder Grimm, müssen wir nicht erst ausziehen, um das Fürchten zu lernen. Wir kennen es nur zu gut. Und in so vielen Facetten, dass unsere Schwierigkeiten weniger darin bestehen, eine Antwort auf diese Frage zu geben, als vielmehr darin, nur eine Antwort, eine zusammenhängende Antwort zu geben. Das ist aber doch der Anspruch der Philosophie, oder? Aus Liebe zur Weisheit eine vernünftige Ordnung in die unübersichtliche Vielschichtigkeit der Phänomene zu bringen und möglichst durchsichtig zu zeigen, wie sie sich zueinander verhalten. Die Schwierigkeiten, eine solche philosophische Perspektive gegenüber der Angst einzunehmen, beginnen schon damit, dass wir hier unseren Blick auf etwas werfen, das nicht vernünftig ist. Es ist ein Gefühl. Damit will ich natürlich nicht behaupten, dass es immer unvernünftig wäre, sich zu fürchten. Sorgt die Angst doch oft genug für erhöhte Wachsamkeit in Situationen, in denen es äußerst vernünftig ist, auf der Hut zu sein, ganz zu schweigen davon, dass sie uns immer wieder davon abhält, uns überhaupt in solche Situationen zu begeben. Nur, wann ist Angst vernünftig? Oder besser gesagt, wann ist sie stimmig? Wann ist sie angemessen in einer bestimmten Situation? Alles, was die Psychologen als Phobie klassifizieren, von griechisch Phobos, die Furcht, scheint es ja nicht mehr zu sein. Aber auch hier sind die Grenzen fließend. Wenn wir in diesem Raum eine Umfrage machen würden, sagen wir zur Angst vor Spinnen, und jeder von Ihnen soll erklären, ab welcher Größe und ab welcher Anzahl Angst vor Spinnen in Ordnung geht, in unserem Land sogar gerechtfertigt ist, dann vermute ich mal, würden wir eine ziemliche Bandbreite an Grenzen erhalten, ab denen es sich um eine Arachnophobie, also eine krankhafte Spinnenangst, handelt. Ähnliches gilt für Flugangst und ich glaube, bei Lampenfieber wären wir ähnlich aufgestellt. Hier braucht es also gute Kriterien zur Differenzierung. Diese werden wir hier jetzt aber weder gemeinsam ermitteln, noch werde ich mich daran versuchen, das überlasse ich den Experten, sprich dem Psychologen. Die Unterscheidungen, die ich in den folgenden 45 Minuten thematisiere, sind fundamentaler. Mein Vortrag beschäftigt sich mit zwei verschiedenen Dimensionen der Angst und die ich als Schwinden und als Finden von Freiheit bezeichnen möchte. Diese beiden Seiten unterscheiden sich noch stärker, als der Titel nahelegt, insofern nämlich Freiheit jeweils etwas anderes bedeutet. Das heißt aber auch, dass es sich dabei nicht um einen Widerspruch handelt, weil eben nicht von einer Sache Gegensätzliches behauptet wird. Wir werden uns also im Folgenden mit der Frage beschäftigen, wie sich diese beiden grundsätzlichen Formen von Angst unterscheiden und wie sie zusammenhängen. Die Angst ist ein Gefühl. So habe ich begonnen und sofort ein philosophisches Problem daraus gemacht. Ich habe nämlich leichtsinnigerweise das Gefühl dem Denken der Vernunft gegenübergestellt. Wenn Sie zwischen Kopf und Herz oder Bauch unterscheiden, dann machen Sie im Alltag eigentlich nichts anderes. Tatsächlich waren die Gefühle jahrtausende lang etwas, womit sich Philosophen eher am Rande nur ungern oder überhaupt nicht beschäftigt haben. Wieso auch, wenn sie vor allem als Hindernis für das eigentliche Metier der Philosophie, nämlich das nüchterne Denken, wahrgenommen wurden? Prominent schon bei Platon. Der beschreibt die Seele, Sie kennen es vielleicht, als Wagengespann, das von zwei gar wilden Pferden gezogen wird, den Trieben nämlich und den Gefühlen. Damit sich dieses Gefährt auch nur irgendwie geradlinig in eine Richtung bewegt, braucht es einen Lenker, der die beiden zäumt, zügelt und auf der rechten Bahn hält. Und das ist, wen verwundert's, die Vernunft. Wer sich dagegen von den Gefühlen beherrschen lässt, hat keinen klaren Kopf mehr, um zu denken. Eines der wenigen Gefühle, mit denen sich die Philosophie von Anfang an beschäftigt hat, intensiver, ist die Angst. Es vergeht allerdings viel Zeit, bis es ihr endlich gelingt, in der Moderne ist das der Fall, eine Schlüsselrolle einzunehmen. Früher viel geschmäht, hilft die Angst nun dem Denken auf die Sprünge. Für die sogenannte Existenzphilosophie, auf die ich später noch komme, wird die Angst dann sogar unentbehrlich. Die Angst ist also ein Gefühl. Zu Gefühlen gehören zum ersten physische Vorgänge, wie in unserem Fall die Erhöhung der Pulsfrequenz, bestimmte neuronale Prozesse in unserem Gehirn und im Nervensystem. Diese Vorgänge können von Experten, sprich Ärzten oder Wissenschaftlern, analysiert werden. Sie hängen zusammen mit Verhaltensweisen, die auch den Laien zugänglich sind. Also beispielsweise Zittern, nervöse Bewegungen oder die sprichwörtliche Angst in den Augen. Diese beiden Aspekte von Gefühlen sind, wenn auch faktisch nicht vollständig, so doch prinzipiell von außen zugänglich. Wir können sie bei anderen beobachten oder messen. Der dritte Aspekt, nämlich das Erleben, erschließt sich nur durch die Innenperspektive, nämlich derjenigen, die das Erlebnis hat, die sich fürchtet. Dazu gehört im Übrigen nicht nur das Herz, sondern auch der Kopf, also die kognitive Komponente, wie man dann sagt, die Gedanken, die ich mich dabei mache. Also beispielsweise, wenn Sie vor einem offenen Atombehälter Angst haben, dann liegt das daran, dass Sie das Zeichen, das darauf ist, erkennen können. Ich werde mich bei meinen Überlegungen auf die Innenperspektive konzentrieren. Besser gesagt, auf die erste Personperspektive, also Sätze mit Ich. Das ist mir lieber, und zwar, weil die Unterscheidung zwischen Innen und Außen ihre eigenen Probleme mit sich bringt. Denn was ich da erlebe, wenn ich Angst habe, das spielt sich nicht bloß in meinem Innern ab, sondern färbt und tönt auch die Wahrnehmung von dem, was da draußen ist. Wir sprechen bei Gefühlen ja auch von Stimmungen. Da wird das ganz gut deutlich. Wenn ich Angst habe, erlebe ich das nicht nur in mir drin, sondern da ist alles angstvoll gestimmt, angstgeladen. Also erste Personperspektive. Wenn nicht ich von Gefühlen rede, von meinen, sondern man über Gefühle redet, dann handelt es sich um die dritte Personperspektive. Da geht es dann vorrangig um die Analyse der sichtbaren und der messbaren körperlichen Vorgänge. Das persönliche Erleben ist auf diese Weise nur indirekt zugänglich, also durch Berichte von denjenigen, die Angst haben. Das kann man aber nicht so leicht überprüfen, das ist nicht so leicht objektivierbar wie eben die körperlichen Vorgänge. Wenn ich fühle, dann nehme ich freilich auch mein Verhalten wahr. Aber dann nicht als körperliches, sondern als leibliches Verhalten. Wenn man eine weitere Unterscheidung aufgreifen will, die in diesem Kontext üblich ist, dann würde man sagen, den Körper analysiere ich als Gegenstand. Ich habe einen Körper. Meinen Leib spüre ich und erlebe ich. Ich bin Leib. Ich konzentriere mich also auf den Erlebnisgehalt, den phänomenalen Erlebnisgehalt, nicht weil ich die dritte Person Perspektive für Unsinn halte, ganz und gar nicht, aber das Erleben ist philosophisch interessanter. Was ist das? Die Angst? Meine Antwort auf diese Frage suche ich also nicht in Messwerten. Um das zu verdeutlichen, präzisiere ich sie nochmal und formuliere sie neu. Wie fühlt es sich an, Angst zu haben? Ich komme damit zur ersten und, wie ich meine, offenkundigsten Dimension von Angst, nämlich das Schwinden von Freiheit. Um das Gefühl der Angst in Worte zu fassen, stehen uns im Deutschen eine ganze Reihe von Ausdrücken und Redewendungen zur Verfügung. Das ist durchaus aufschlussreich, denn es handelt sich dabei gewissermaßen um sprachlich kondensierte Erfahrungen. Unser Erleben findet also in der Sprache ihren Niederschlag. Das ist übrigens auch ein wichtiger Hinweis darauf, dass Gefühle kulturell durchaus unterschiedlich gedeutet, womöglich sogar unterschiedlich erlebt werden. Je nach Sprache gibt es unterschiedliche Ausdrücke, um Gefühle zu benennen. Aber so viel kann ich schon verraten, bei der Grunderfahrung der Angst gibt es deutliche interkulturelle Parallelen. Werfen wir jetzt erst einmal einen Blick auf die Redewendungen zur Angst. Da fällt auf, dass ganz viele die leibliche Komponente betonen. Einer Person, die Angst hat, stehen die Haare zu Berge, weil sie eine Gänsehaut bekommt. Ihr läuft es kalt den Buckel hinunter, sie fühlt eine Beklemmung auf der Brust, klappert mit den Zähnen oder schlottert mit den Knien, zittert wie Espenlaub und hat womöglich so viel Schiss, dass die Hosen gestrichen voll sind. Unsere Sprache scheut sich auch nicht davor zurück, solche unappetitlichen Vorgänge in Redewendungen zu gießen. Der Leib ist aber auch dort Wortführer, wo es nicht so offensichtlich ist, nämlich bei einzelnen Wörtern, mit denen wir Angstzustände ausdrücken. Nicht bei allen, aber doch bei einigen. Ein paar Beispiele. Wenn es mich vor etwas schaudert, dann erinnert das nicht von ungefähr an das Schaudern, das Frösteln, wenn es kühl ist. Es heißt ja auch der kalte Schauer. Schockiert bin ich, wenn mich im wahrsten Sinn des Wortes der Schlag trifft. Das zugrunde liegende Wort ist französisch und heißt Schlag, Stoß. Ein weiteres Beispiel, schönes Beispiel, ist der Schreck, der mir eingejagt wird und mich auffahren lässt, aufspringen lässt. Denken Sie an die Heuschrecke, da haben Sie diese Bedeutung noch ganz klar erhalten. Und bei Gadamer findet sich der Hinweis, dass das griechische Wort Phobos ursprünglich meine, dass sich einem die Haare sträuben. Das Wort Angst selbst, wir haben es schon erfahren, ist auch von dieser Art. Es ist verwandt mit unserem Wort eng, ähnlich übrigens wie das Wort bangen. Und geht über das Lateinische und Griechische auf das Indogermanische. Ich bleibe mal bei den Römern. Angustus heißt eng, schmal, bedrängend. Wenn Sie eine Angina haben, dann spüren Sie eine deutliche Enge im Hals. Ja. Und schließlich angor kann im Lateinischen sowohl Angst heißen als auch würgen. Dieser sprachliche Befund trifft doch ziemlich gut, was einem widerfährt, wenn man sich fürchtet. Nicht nur die Kehle ist dann zugeschnürt, sondern der ganze Leib scheint eingeengt und bedrängt. Man kommt nicht vom Fleck, man ist starr vor Angst. Wie vom Schlag getroffen, auch der Schreck lässt einen nur auf der Stelle springen, bringt uns nicht voran. Genau dazu drängt es uns in der Angst aber auch, voranzukommen, wegzukommen. Wir spüren ganz deutlich den Impuls zur Flucht und laufen häufig doch nicht weg, weil uns etwas daran hindert. Das kann an der Ausweglosigkeit liegen, weil wir in die Ecke gedrängt sind, oder an der Chancenlosigkeit, weil der zähnefletschende Hund uns doch locker einholen würde, oder das kann an unserem eigenen Willen liegen. Weil wir den Zahnarzt ja bewusst aufgesucht haben und die Behandlung nicht abbrechen wollen, so sehr wir uns auch davor fürchten. Hermann Schmidt, ein deutscher Philosoph, spricht hier von einer Situation des Gehinderten weg. Man spürt die Enge und empfindet den Drang bloß weg von hier. Der Ausbruch, die Flucht gelingt aber nicht. Angst ist daher für Schmidt, ich zitiere ihn, eine leibliche Weitung, ein Ringen um Weite, das aber wegen der Übermacht engender und stauender Hemmung zu einem vergeblichen Sich-Aufbäumen gegen diese wird. Um besser zu verstehen, was Schmidt damit meint, muss man seine Gefühlstheorie etwas näher kennen. Ich sage gleich dazu, die ist alles andere als unumstritten, aber wie ich finde, ein sehr spannender und unkonventioneller Zugang zu dem, was Gefühle sind. Und zwar deswegen, weil sie sehr nah an dem ist, wie wir uns fühlen. Schmidt versteht Gefühle als Atmosphären. Ganz analog zu den klimatischen Atmosphären, die wir wahrnehmen. Also wenn es zum Beispiel schwül ist und eine drückende Hitze über der Stadt liegt. Im alltäglichen Sprachgebrauch nutzen wir das auch als Metapher. Wir sprechen von einer bedrückenden Atmosphäre, die in einem Raum herrscht, und meinen damit die sorgenvolle Stimmung, die jeden ergreift, der sich darin aufhält. Für Schmidt sind alle Gefühle Atmosphären. Also Phänomene, die sich räumlich ergießen, wie er sagt, und unseren Leib darin einbetten. Freude ist etwa in diesem Verständnis eine erhebende Atmosphäre, in der wir wie von selbst ins Hüpfen kommen. Alles wird leichter und spielerischer, geht es von der Hand. Wir weiten uns und können gar nicht anders. Denn Gefühle ergreifen uns unmittelbar, weswegen es auch so schwer ist, die damit verbundenen Regungen nachzuspielen. Da ist es fast leichter, wie ich meine, die ganze Atmosphäre zu imaginieren, als die einzelne körperliche Bewegung zu imitieren. Die Angst nun ist eine bedrückende, eine beengende Atmosphäre, die je nach Intensität sehr machtvoll den Leib in Bann hält. Sie kann sehr diffus sein, als nächtliches Bangen im finstern Wald, wo Es lauert, aber man gar nicht weiß, was Es eigentlich ist. Meistens aber ist dasjenige, wovor man sich fürchtet, konkret benennbar. Die vielen Phobien, die es gibt, haben ihre Beziehungen alle vor dem Objekt der Furcht oder der Situation, welche die Angst auslöst. Also bei der Spinnenangst, die Arachnophobie, habe ich schon genannt. Die Agoraphobie hatten wir, also die Platzangst. Oder es geht um ein Ereignis, wie bei der Aerophobie, also der Flugangst, bis hin zur Phobophobie, also der Angst vor Angstattacken. Wir fürchten uns also in der Regel vor etwas. Aber dieses Etwas ist nicht das Einzige, das angstbesetzt ist. Sondern wir sind, wenn wir uns fürchten, eingebettet in eine ganze Atmosphäre der Angst, die sich in einem bestimmten Bereich verdichtet und dort ihr Zentrum hat, in demjenigen eben, wovor wir uns fürchten. Also, Angst ist für Schmidts atmosphärische Einengung, gegen die wir mit einer Weitungstendenz reagieren, die sich nicht durchsetzen kann. Oder sich einen Ersatz suchen muss, einen Ausbruchskanal. Und wenn er auch noch so klein ist, der Angstschrei ist dann, Zitat, eine Ersatzbefriedigung des gehemmten Fluchtdrangs. Apropos Befriedigung, es gibt ein eigenartiges Phänomen, nämlich die sogenannte Angstlust. Also, dass wir in Horrorfilme gehen zum Beispiel oder im Extremsport Situationen suchen, die mit Furcht verbunden sind. Spannendes Thema, habe aber leider keine Zeit, darauf einzugehen. Nur so viel. Schmidt sieht die Nähe zwischen der Angst und der Lust darin, dass die Angst eine Enge ist, die mein Weitungsgefühl nicht überwinden kann, mein Weitungsbedürfnis. Während sich bei der Lust ein angestauter Drang aus der Enge heraus plötzlich und machtvoll weitet. Ich will damit meine Ausführungen zu Schmidt beenden und einen Schritt weitergehen. Die Angst ist ein gehindertes Weg. Jetzt haben Sie sich vielleicht schon gedacht, naja, man kann ja nicht selten doch vor dem fliehen, wovor man sich fürchtet. Nehmen wir nochmal den Hund. Wenn ich weglaufe und es mir tatsächlich gelingt, die Gartentüre zu schließen, bevor er mich erreicht, dann bin ich doch entkommen. Das ist natürlich richtig und wenn es gelingt, ist die Angst damit überwunden. Jedenfalls die akute Angst vor dem Hund. Wenn ich generell Angst vor Hunden habe, ist damit noch überhaupt nichts gewonnen. Aber was habe ich bei meiner Flucht vor dem Hund gemacht? Ich habe mich von meiner Angst leiten lassen und alles dafür getan, um sie zu beenden. Dazu habe ich eine der wenigen Möglichkeiten genutzt, die mir noch blieben, um der Einengung zu entgehen. Und das ist, wie ich meine, charakteristisch. Die Einengung, die ich erfahre, wenn ich Angst habe, ist vor allem eine Einengung meines Spielraums an Möglichkeiten. Meine Freiheit wird dadurch mehr oder weniger stark eingeschränkt. Präziser ist es meine Handlungsfreiheit, die hier spürbar eingeschränkt und behindert wird. Was heißt Handlungsfreiheit? Es geht um die Freiheit, zu tun und zu lassen, was ich will. Mein Wille wird mir zunächst jedenfalls durch die Angst nicht genommen. Ich will weiterhin den Brief in den Briefkasten werfen, kann aber nicht, weil mir ein zähnefletschender Hund im Weg steht. Ich würde mich ja gerne, so gerne auf das Sofa setzen, kann aber nicht, weil ich gerade noch eine Spinne in der Ritze verschwinden habe sehen. Und bei starker Furcht, wo das Wollen nur noch auf das bloß weg aus ist, kann ich nicht einmal mehr das, nämlich fliehen. Ich weiß dann nicht mehr ein noch aus oder handle, in Anführungszeichen panikartig, orientierungslos. Und ich kann vor Angst wie gelähmt sein. Eine Erfahrung übrigens, die in Angstträumen dominiert. Dann ist meine Handlungsfreiheit ganz verschwunden. Aber auch dann, wenn es nicht so weit kommt, schwindet sie, die Freiheit. Schwinden ist ein Verbalsubstantiv. Es geht also um den Vorgang des Schwindens. Mich fürchtend erfahre ich, wie mir meine Handlungsmöglichkeiten im Moment durch die Lappen gehen und ich dem Ganzen hilflos ausgeliefert bin, solange ich nicht bewusst etwas dagegen unternehme. Dieses Schwinden der Freiheit ist also die Kehrseite der Einengung, die ich durch die Angst erfahre. Das Bedrängende, das Bedrohende nähert sich, nimmt zu, meine Handlungsfreiheit aber, meine Möglichkeiten nehmen ab. Der Spielraum, den ich habe, erweitert sich erst dann wieder, wenn die Angst, die Furcht weicht. Auf welche Weise weicht sie aber? Nicht bloß auf eine und nicht bloß in eine Richtung. Das Objekt der Furcht kann sich entfernen oder stellt sich heraus als nur scheinbar furchterregend. Wenn mir die Flucht gelingt, dann bin ich es, der sich von diesem Gegenstand so weit entfernt, dass er mir nichts mehr anhaben kann. Ich kann mich aber auch mutig der Angst stellen oder sie zu vertreiben suchen, indem ich zu pfeifen beginne. Je nach Situation mag die eine oder die andere Weise hilfreich, sinnvoll oder erfolgreich sein. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich in die Angst zu ergeben. Das ist freilich selten eine Option, die man wählt, sondern ein Extremfall, der dann eintritt, wenn die Bedrückung und Enge der Angst so groß wird, dass sie meinen Weitungswillen, meinen Willen bricht. Dann kann ich und will ich nicht mehr. Die Angst ist gewichen, aber was bleibt, ist Leere und Resignation. Und schließlich, auch das ist eine Möglichkeit, weicht die Angst, wenn das, wovor ich mich fürchte, eintritt. Dann ist die Unsicherheit weg und die Gewissheit da, mit ihr der Kummer oder der Schmerz. So, bisher habe ich immer von akuter Angst gesprochen, also von dem Ereignis, dem Fürchten. Dass die Angst schwindet, gilt aber auch für die chronische Furcht oder besser für Menschen, die den Habitus, also die Gewohnheit der Angst haben. Also solche, die leichter anfällig sind, als andere sich zu fürchten. Wir nennen solche Menschen für gewöhnlich furchtsam oder ängstlich. Deren Handlungsspielraum ist dadurch eingeschränkt, dass sie bewusst oder unbewusst Situationen meiden, in denen sie Angst haben könnten. Gelegenheiten, bei denen sie einem Objekt begegnen könnten, vor dem sie sich fürchten. Um sich der Angst vor dem Fliegen nicht auszusetzen, betritt man dann einfach gar kein Flugzeug mehr. Das wäre eine konkrete Furchtsamkeit, welche die Handlungsfreiheit deutlich einengt. Konkrete ist die eine, es gibt aber auch eine diffuse Ängstlichkeit. Menschen, die generell Gefahr wittern, was runterwerfen zu können, die sich scheuen, zusammenzucken, sich umdrehen, weil sie ein mögliches Angstobjekt erwarten. Ich will hier aber gar nicht in den pathologischen Bereich abdriften, denn auf einer grundsätzlichen Ebene ist uns diese Furchtsamkeit allen gemeinsam. Sie ist eine menschliche Grundbedingung. Wir könnten gar keine Furcht haben, wenn wir nicht prinzipiell furchtsam wären. Wenn wir uns nicht ergreifen lassen könnten von der Atmosphäre der Furcht. Ohne diese Art der Furchtsamkeit wären wir gar nicht überlebensfähig. Daher wundert es auch nicht, dass wir uns sie bis zu einem gewissen Grad mit den Tieren teilen. Was uns Menschen aber auszeichnet und was unsere Furcht so besonders macht, ist die Zeit bzw. das Zeitgefühl. Wir schauen in die Zukunft. Bei jeder kleinen Handlung machen wir das und erst recht bei den großen, wenn wir unser Leben planen, auf ein besseres Leben hoffen oder um das gute Leben bangen, das wir gerade führen dürfen. Und ist es nicht so? Letztlich fürchten wir immer um unser Leben. Das Worum der Angst ist nur auf den ersten Blick so vielgestaltig wie das Wovor der Angst. Auch dann, wenn wir um unser Hab und Gut bangen, geht es um uns, um unser Leben. Nicht bloß das Physische, sondern ganz weit und ganz menschlich fürchten wir um das gelungene, das erfüllte Leben. Und zu einem solchen Leben gehören diese Dinge. Noch viel mehr aber die Menschen, um die wir Angst haben. Menschen, die keine Angst haben, machen uns Angst. Sie sind uns unheimlich, weil sie offensichtlich nicht daheim sind in unserer Welt. Ja, sie wirken irgendwie unmenschlich, weil ihnen etwas zu fehlen scheint, das wir alle gemeinsam haben. Und wenn es nach Erich Kästner geht, dann sind sie vor allem eins, nämlich langweilig. Zitat, wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie. Der Junge in dem Märchen, das ich eben erwähnt habe, tut also gut daran, das Fürchten zu lernen. Die Kunst des Fürchtens zu lernen, wie er selber sagt. Sie gehört dazu, wenn man Künstler sein will, egal ob Bildender, Darstellender oder Lebenskünstler. Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie. Kästner will darauf hinweisen, dass sich Menschen, die Angst haben, allerhand ausmalen, was geschehen könnte. Naheliegendes, aber auch solches, das einem fantasielosen Menschen nie in den Sinn käme. Der Knackpunkt liegt dann freilich darin, wie man mit dieser Angst umgeht. Ob man sich von ihr ergreifen und gefangen nehmen lässt oder ob man sie aufgreift und in die Luft wirft, wie der Titel unseres Symposiums suggeriert. Kann man Furcht kultivieren? Und wie beflügelt man Angst? Philosophen stellen Fragen und geben selten Antworten. Aber ich glaube, dass der zweite Teil meines Vortrags doch zumindest in die Nähe einer Antwort kommen kann. Vom Finden der Freiheit. Wir müssen einen Blick auf eine philosophische Richtung wenden, die im 20. Jahrhundert, vor allem zur Mitte des 20. Jahrhunderts, sehr vorherrschend war, der Existenzialismus oder die Existenzphilosophie. Der zentrale Begriff hier ist die Existenz. Man muss Existenz aber anders verstehen als im Alltag, denn hier ist er für den Menschen reserviert. Also Existenz ist etwas Menschliches. Ich kann innerhalb dieser Philosophie nicht sagen, der Stuhl da existiert. Es geht um den Menschen und zwar in seiner ganz konkreten Lebenswelt, mit all ihren Facetten, auch und gerade denjenigen, die jahrhundertelang von der Philosophie vernachlässigt wurden. Also ein Ansatz, der nicht der schlechteste ist, um ein Gefühl zu thematisieren. Was die Angst betrifft, ist die Existenzphilosophie, wie wir gleich sehen werden, geradezu wie gemacht dafür. Ein weiteres Gefühl übrigens, das darin einen hohen Stellenwert hat, ist die Langeweile oder der Ekel bei Sartre, der Ennui. Sartre, der wahrscheinlich bekannteste Existenzialist. Während also klassischerweise der Mensch als animal rationale, also vernunftbegabtes Lebewesen verstanden wird, interpretiert ihn die Existenzphilosophie als Existenz. Das ist im engeren Sinn gar keine Definition, die feststellt, was ein Mensch ist, sondern im Gegenteil Existenz. Das heißt, der Mensch macht sich erst zu dem, der er ist. Er ist grundsätzlich frei. Und Freiheit zu Ende gedacht heißt, er muss sich sein Wesen selber geben. Das gelingt natürlich nicht jedem. Und daher gibt es Existenzphilosophen, die den Begriff Existenz nur für die Menschen reservieren, die das können. Karl Jaspers ist so einer. Aber auch für seine Kollegen, die ihm dann nicht folgen, sondern grundsätzlich den Menschen als Existenz verstehen, ist die Unterscheidung zwischen einer bloßen und einer wahrhaften Existenz von großer Bedeutung. Also auch wenn der Mensch zur Freiheit verurteilt ist, wie Sartre sagt, muss er seine Freiheit in all ihrer Radikalität und Konsequenz erst entdecken. Er muss eine Erfahrung machen, die ihm dazu verhilft, der zu sein, der er wirklich ist, nämlich einer, der sich frei entscheiden kann und muss dazu, was er sein will. Diese Erfahrung ist eine dramatische und einschneidende Erfahrung. Sie ereignet sich in Grenzsituationen, um einen Begriff zu nennen, mit dem Karl Jaspers unsere Sprache bereichert hat. Eine solche Grenzsituation, die dazu verhelfen kann, die eigene Freiheit zu finden, ist die Angst. Das ist sie schon bei Søren Kierkegaard, den man als Vorläufer der Existenzphilosophie bezeichnen kann. Angst, so lautet eine berühmte Formulierung bei ihm, ist der Schwindel der Freiheit. Um diese Bedeutung der Angst erfassen zu können, muss man eine Unterscheidung nachvollziehen, die die philosophische Angstdebatte bis heute prägt, nämlich diejenige zwischen Angst und Furcht. In der Alltagssprache machen wir da keinen Unterschied. Und auch ich habe bisher keinen gemacht. Nichtsdestotrotz ist diese Unterscheidung sinnvoll. Wenn nicht in der Sache, so doch wenigstens heuristisch, also als Hilfestellung, um etwas zu finden. Und wenn Sie am Ende dieses Vortrags Heureka rufen können, also ich hab's gefunden, Sie, die Freiheit, dann hat diese Unterscheidung ihren Zweck erfüllt. Ich möchte mich zu diesem Zweck mit Martin Heideggers ersten Hauptwerk beschäftigen. Das ist 1927 erschienen und heißt Sein und Zeit. Heidegger war kein Existenzphilosoph, aber mindestens so wichtig für diese Strömung, wie es Kierkegaard vor ihm war. Und die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht ist bei Heidegger, wie ich finde, am einleuchtendsten. Sein und Zeit, das Buch, ist komplex und kompliziert. Ich vereinfache also, ich verkürze und ich lasse außer Acht, warum er das Buch überhaupt geschrieben hat, also seine eigentliche Intention. Das würde zu weit führen. Heidegger zufolge kann man den Menschen nicht verstehen, ohne seine Welt mitzubedenken, in der er lebt. Denken Sie bei Welt weniger an die Welt, also an die Erde oder etwas abstrakter, an die Gesamtheit alles dessen, was ist, die Summe. Näher dran sind Sie am heideggerschen Weltbegriff, wenn Sie an die Welt des Kindes denken, an die Welt des Handwerkers oder an die Welt der Studierenden. Es geht darum, dass in diesen Welten alles, was einem begegnet, eine bestimmte Bedeutung hat. Dass es damit eine Bewandtnis hat. Das Pult hier, die Tafel, der Beamer, alle Dinge gehören zur Welt der Hochschule. Sie haben darin ihren Platz und erfüllen darin ihre Funktion. Haben ihre Bewandtnis, wie Heidegger sagt. Ebenso die Mensa, das Vorlesungsverzeichnis oder die Homepage. Dazu gehören natürlich auch jede Menge Menschen, Studierende, Lehrende, Verwaltungsangestellte, Gasthörer und so weiter. Eine solche Welt ist außerdem, ganz wichtig, gekennzeichnet durch einen bestimmten Umgang miteinander, durch eine Stimmung, die dort herrscht und deutlich macht, hier sind wir an einer Hochschule oder noch konkreter, hier sind wir an der Alanus-Hochschule. Etwas abstrakter gesagt, es geht um die jeweilige Lebenswelt, in der wir uns aufhalten, in der wir unsere Beziehungen haben und in der wir einen bestimmten Ort einnehmen. Um Heidegger zu verstehen, ist es jetzt ganz wichtig, das Verhältnis zwischen Mensch und Welt nicht so denken. Da ist der Mensch, animal rationale oder wie auch immer, da ist die Welt. Und wenn wir jetzt diesen Menschen in die Welt stellen, dann ist er ein weltlicher Mensch. Nein, was ich bin, wer ich bin, bin ich immer nur in einer Welt. Ich bin nichts davor oder darüber hinaus als weltloses Wesen sozusagen, sondern der Mensch existiert grundsätzlich als in der Welt sein. Sich in einer bestimmten Welt zu befinden, ist nichts Zweitrangiges, sondern prägt meine Existenz zutiefst. Heidegger wählt für diesen Sachverhalt oder besser Weltverhalt des Menschen ein recht drastisches Bildwort. Er spricht nämlich von der Geworfenheit des Menschen. Wir sind in die Welt geworfen. Das heißt, wir sind nicht einfach, sondern wir sind immer da. Wir sind Dasein in der Welt. Für Heidegger ist das so wichtig, dass er den Begriff Mensch eigentlich kaum mehr verwendet. Er spricht immer nur vom Dasein oder vom in der Welt sein. Und wir sind auch nicht einfach nur so da, sondern immer auf eine bestimmte Art und Weise. Wir sind gestimmt, gewissermaßen auf die Welt abgestimmt, und in diesen Stimmungen, also den Gefühlen, zeigt sich unsere Welt auf bestimmte Art und Weise. Und weil uns diese Stimmungen in der Regel überkommen, wir machen sie nicht, sind sie der deutlichste Hinweis auf unsere Geworfenheit. Ich sage es nochmal auf andere Weise, wieder mit heideggerschen Begriffen. Wir befinden uns nicht neutral in einer Welt, sondern haben Befindlichkeiten. Und über diese Befindlichkeiten ist uns die Welt zugänglich, mehr oder weniger zugänglich. Es gibt da also eine Abstufung, und wie wir sehen werden, ist für Heidegger die Angst eine Grundbefindlichkeit. Also eine, die uns an den Grund unseres Daseins führt, auf dem wir stehen, oder vielleicht sollte ich besser sagen, die uns an den Abgrund unseres Daseins führt, über dem wir schweben, dazu später mehr. Denn zunächst und zumeist, wie eine Lieblingswendung von Heidegger lautet, befinden wir uns auf eine Art und Weise in der Welt, die er als Mann selbst bezeichnet. Damit meint er, dass wir in der Regel so in der Welt leben, wie man dort lebt. Wir füllen bestimmte Rollen aus, handhaben die Dinge und begegnen unseren Mitmenschen so, wie man das von uns erwartet. Das ist unser ganz normaler Alltag, dem wir auch dadurch übrigens nicht entkommen können, wenn wir den Revoluzzer mimen. Auch der aufsässige Student oder die schrille Dozentin hat ihre Rolle, ihren Platz in der Hochschulwelt. Der Hipster ist aktuell vielleicht das beste Beispiel, wie naiv der Gedanke ist, dem Mann selbst entkommen zu können, indem man sich anders verhält. Man sich anders verhält. Denn man verhält sich ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise anders als die anderen, was spätestens an der Kleidung auffällt. Soweit eine grobe Skizze des In-der-Welt-Seins im Mann-Modus. Mann, das heißt, der Mensch ist zunächst und zumeist der Welt verfallen. Er nimmt die Möglichkeiten wahr, die sich darin bieten, und ist auf diese Weise so in seine Welt eingerichtet, dass sie für ihn selbstverständlich ist und nicht hinterfragt wird. Mann, das ist nicht nur aus Gender-Sicht ein sehr unbeliebtes Wort, wir dürfen es hier allerdings auch nicht zu negativ sehen, denn immerhin fühlen wir uns als Mann selbst beruhigt, zu Hause und sicher in unserer Welt. Diese Sicherheit wird nun aber immer wieder erschüttert und bedroht. Wenn dies geschieht, dann herrscht in der Regel das vor, was Heidegger Furcht nennt. Wir dürfen darunter all das subsumieren, was ich vorhin erörtert habe. Furcht wird ausgelöst durch das Furchtbare, das immer, Zitat, ein innerweltlich Begegnendes ist, wie Heidegger sagt. Also etwas, ein Ding, ein Mensch, das mir in meiner Welt begegnet, aber auf eine bestimmte Weise begegnet, nämlich so, dass es abträglich ist und mich bedroht. Das Furchtbare spielt eine destruktive Rolle. Es hindert und hemmt mich in meinem Tun. Ich weiß allerdings auch meistens, wie ich damit umgehen sollte, wie man sich der Furcht stellt oder wie man demjenigen ausweicht, das sie auslöst. Dass diese Furcht immer mit innerweltlich Begegnendem zu tun hat, schließt nicht aus, dass Furchtbares von außen in meine Welt hineinbricht. Sobald es nämlich in meiner Welt angekommen ist, bekommt es eine innerweltliche Rolle zugewiesen. Zum Beispiel das Fremde. Ob mir etwas fremd ist oder noch mehr, ob ich mich davor fürchte, nur weil es fremd ist, das hängt davon ab, wie aufgeschlossen meine Welt demjenigen gegenüber ist, was nicht zu ihr gehört, aber in ihr auftaucht. Wie auch immer, wichtig ist, wenn ich mich fürchte, dann immer vor etwas oder jemanden, das mir in meiner Welt begegnet. Die Angst dagegen ist für Heidegger von ganz anderer Art. Bei ihr geht es ums Ganze. Nicht um einen Teil in der Welt, sondern um die Welt selbst. Hier steht alles auf dem Spiel. Inwiefern? Angst hat kein Objekt, vor dem man sich ängstigt. Sie ist völlig unbestimmt und daher umso unheimlicher. Man weiß nicht, woran man ist. Man weiß überhaupt nicht mehr, woran man ist. Denn diese Unheimlichkeit muss man wörtlich nehmen. Angst, das ist, wenn einem die eigene Welt unheimlich wird. Wenn man nicht mehr heimisch ist in ihr. Wenn alles Innerweltliche seine Bedeutung verliert, seinen Sinn, seine Bewandtnis, seinen Ort, seine Selbstverständlichkeit. Die Welt wird auf diese Weise, wie Heidegger sagt, zum Unzuhause. Was passiert hier also? Das Dasein, der Mensch, hat nichts anderes mehr außer sich selbst. Er ist völlig haltlos. Das heißt, er hat nichts mehr, woran er sich festhalten kann. Er ist ganz auf sich allein gestellt. Die Angst konfrontiert ihn mit dem Nichts. Natürlich verschwinden die Dinge nicht und die Menschen, die um mich herum sind, aber sie entziehen sich jedem Versuch, sich an ihnen festzuhalten und Sicherheit zu gewinnen. Für Heidegger ist die Angst in dieser Form eine Grundbefindlichkeit. Sie ist eine existenzielle Erfahrung, weil so die eigentliche Existenz des Menschen zum Vorschein kommt. Und die besteht darin, sich frei für die eigenen Möglichkeiten zu entscheiden und nicht das zu tun, was man ebenso tut. Dieses Mann erweist sich nämlich in der tiefen Angst als vollkommen trügerisch. Es hält nicht, was es verspricht. Es hält überhaupt nichts. Nichts hält. Aber die Kehrseite dieser Haltlosigkeit ist eben, dass ich frei bin, nicht gebunden bin. Das meint Angst als Finden von Freiheit. In Heideggers komplizierten Worten: die Angst offenbart das Sein zum eigenen Sein können. Das heißt, das Freisein für die Freiheit des sich selbst Wählens und Ergreifens. Diese Freiheit geht tiefer als die Handlungsfreiheit, von der vorhin die Rede war. Man könnte sagen, sie betrifft die Willensfreiheit, aber eigentlich geht es noch tiefer. Hier entdeckt man, was Freiheit überhaupt bedeutet. Was das heißt, wählen und ergreifen, im Unterschied dazu, bloß wählerisch zu sein und zuzugreifen. Und das geht nur, wenn man zuallererst sich selbst ergreift und sein Dasein gestaltet. Wie schwer das ist, verdeutlicht Kierkegaards Bild von der Angst als Schwindel der Freiheit. Angst ist etwas ganz anderes als das Gefühl der Furcht, also die Beengung, die ich vorhin beschrieben habe. In der Angst bedrängt mich nichts, sondern im Gegenteil. Ich bin verloren, auf mich gestellt und blicke in einem Abgrund des Nichts. Auf dem existenziellen Gipfel, auf diesen Höhen, beginnt sich alles zu drehen. Unter den Wörtern, die in unserem allgemeinen Sprachgebrauch einen solchen Angstzustand benennen, habe ich nur ein einziges gefunden, das vielleicht von dieser Erfahrung geprägt ist. Nämlich das Wort Entsetzen. Wen dieses Gefühl ergreift, der gerät aus der Fassung, wird aus dem Zusammenhang gerissen, aus dem, was gesetzt ist, aus dem, in das er gesetzt ist. Er ist dann entsetzt, entwurzelt. Interessanterweise zeigt sich bei einem Blick auf die Wortgeschichte auch die Kehrseite dessen, nämlich die Freiheit. Wenn vor Jahrhunderten eine Stadt von Feinden umzingelt war, belagert war, dann schickte man zur Befreiung ein sogenanntes Entsatzheer. Galt es doch, die Stadt zu entsetzen, herauszulösen aus der Festsetzung durch das gegnerische Heer. Mehr Sprachspuren habe ich nicht entdeckt. Worüber sich Heidegger auch wahrscheinlich nicht wundern würde, ist er doch der Überzeugung, dass diese Erfahrung von Angst, bei der Freiheit gefunden wird, eher selten ist. Jedenfalls in der Radikalität, wie ich sie eben beschildert habe. Und das liegt seines Erachtens daran, dass man sich der Angst viel leichter entziehen kann als der Furcht. Wie schwierig die Flucht bei der Furcht ist, habe ich ja schon geschildert. Bei der Angst, im heideggerschen Sinn, ist es denkbar einfach zu fliehen. Ich veranschauliche das nochmal im Bild des Schwindels. Sobald es sich zu drehen beginnt und das Innerweltliche anfängt, sich zu entziehen, genügt es, so meint Heidegger, sich rechtzeitig daran zu klammern, um wieder Halt zu finden. Jetzt sitzen hier viele Künstler und können das vielleicht nicht nachvollziehen. Die hatte Heidegger dabei auch nicht im Blick. Was Heidegger meint, ist, dass in diesem Sinne unser Mann selbst, also das alltägliche Selbst, das wir zunächst und zumeist sind, nichts anderes ist als Flucht vor der Angst. Aber damit auch Flucht vor dem, was ich eigentlich bin. Es ist die Flucht davor, bewusst und entschieden zu leben. Die Flucht davor, Verantwortung zu übernehmen und meine Welt selbst zu gestalten. Ganz entkommen kann man freilich auf diese Weise der Angst nicht. Wenn die Unheimlichkeit nämlich ursprünglicher ist als die Selbstverständlichkeit, in der wir leben, in der wir uns einrichten, dann kann die Angst auch in den harmlosesten Situationen aufsteigen. In Rilkes erster Duineser Elegie heißt es einmal, dass wir nicht sehr verlässlich zu Haus sind in der gedeuteten Welt. Die Angst bringt dieses Unzuhause zum Vorschein. Sie verdeutlicht uns, dass wir es sind, die diese Welt deuten müssen und können. Wenn Welt als Mannwelt ihren Sinn verloren hat, dann kann sie nur durch mich einen Sinn bekommen. Dann bin ich dazu aufgerufen, sie zu gestalten. Und das nennt Heidegger Entwurf. Geworfenheit und Entwurf hängen untrennbar zusammen. Dasein, das heißt, dass wir da sind, also Geworfenheit, und dass wir da zu sein haben. Entwurf. Und zwar wirklich da zu sein. Nicht nur irgendwie und sowieso. Heidegger nennt das dann das eigentliche Selbst. Im Unterschied zum uneigentlichen Mann selbst. Etwas vereinfacht gesagt, nimm dieses Leben, dieses Selbst nimmt das Leben in die Hand, gestaltet es, bildet sich selbst, anstatt sich treiben oder hängen zu lassen. Das ist allerdings eine ziemliche Herausforderung. Denn so zu leben heißt, die Angst nicht zu verdrängen, nicht zu fliehen, sondern sie auszuhalten. Hineingehalten zu sein ins Nichts, wie Heidegger auch sagt. Nirgendwo wird diese Herausforderung so deutlich wie angesichts des Todes. Was Heidegger betrifft, so unterscheidet er die Furcht vor dem Ableben und die Angst vor dem Tod. Bei der Furcht beziehe ich mich auf das Sterben als innerweltliches Ereignis, das irgendwann einmal eintreten wird und damit meinem Leben ein Ende setzt. Ich kann das bei anderen Menschen sehen, wie das passiert. Und ich fürchte mich davor, dass es auch mir einmal passieren wird. Dass das Ableben Schmerzen bereitet oder dass es viel zu früh bei mir eintritt. Die Angst vor dem Tod ist anders. Sie geht tiefer. Bei der Angst verliert ja alles Innerweltliche seine Bedeutung. Sein Sinn wird vernichtet. Der größte Neinsager aber ist der Tod. Vor ihm hat nichts Bestand. Und zwar nicht erst dann, wenn es irgendwann einmal so weit ist, sondern auch jetzt schon. Alles ist fragil. Die Welt, in der wir zu Hause sind, ist brüchig. Und auch die Möglichkeiten, die mir in dieser Welt zur Verfügung stehen, sind limitiert. Der Tod ist das äußerste Ende meiner Möglichkeiten. Wenn ich das ernst nehme, dann kann ich nicht mehr so tun, als ob es immer so weitergeht. als ob ich dies oder jenes später immer noch irgendwann einmal tun könnte. Nein, da muss ich jetzt leben. Noch bist du da. Ja, aber dann sei wirklich da und sei du selbst, kein uneigentliches Mann selbst. So verstanden ist der Tod auch der große Ja-Sager. Durch ihn erhält jeder Augenblick Gewicht und wird voll und ganz gelebt. Also, Mut zur Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod ist ein Synonym dafür, dass sich die Angst, anders als die Furcht, auf nichts richtet. Auf das Nichts richtet, wie man sagen kann. Wenn da nichts ist, worauf ich mich richten kann, dann wirft mich die Angst auf mich selbst zurück. Sie stellt mir die Frage, ob ich mich so annehme, wie ich bin, und ruft mich dazu auf, mein Leben frei zu gestalten. Deswegen sagt Heidegger auch, das Wovor und das Warum der Angst ist identisch. Es geht immer um das In der Welt sein. Dass ich geworfen bin in eine Welt und dass ich mich zu entwerfen habe, dass ich eine Welt zu entwerfen habe, frei und kreativ. Ich habe im ersten Teil meines Vortrags davon gesprochen, dass es Teil der Lebenskunst ist, kreativ mit Furcht umzugehen. Also mit der Erfahrung, dass meine Freiheit schwindet und eingeschränkt wird. Die Angst dagegen ist die Erfahrung, bei der man überhaupt erst entdeckt, dass das eigene Leben eine Kunst ist und daher frei gestaltet werden kann. Wenn nur ein Mann selbst hat, dem fällt das gar nicht auf. Dann macht man vielleicht etwas aus seinem Leben? Das schon. Aber gestaltet wird es nicht. Und noch etwas kommt dazu. Wer diese radikale Freiheit erfahren hat, die sich in der Angst offenbart, wird auch sensibler dafür, wo die Handlungsfreiheit eingeschränkt wird. Und dann fällt einem auf, dass das nicht nur dort geschieht, wo einem Furcht eingejagt wird, sondern auch dort, wo man selbst verschuldet unmündig wird. Von daher ließe sich das gesellschaftskritische Potenzial der Kunst neu verstehen. Das ist jetzt nicht mehr Heidegger, sondern eine Interpretation, die ich vorschlage. Über Heidegger hinaus möchte ich auch in einem weiteren wichtigen Punkt gehen. Man bekommt nämlich bei ihm den Eindruck, dass das eigentliche Selbst ein Einzelkämpfer bleiben muss, wenn es nicht wieder der Welt verfallen will und damit zum Mann selbst wird. Der Gegenentwurf zum Verfallen ist aber nicht die Vereinzelung. Das wusste schon Kierkegaard. Der Gegenentwurf zum Verfallen, das ist die Hingabe. Die bedingungslose Hingabe an die Dinge, wie etwa in der bildenden Kunst, aber auch und vor allem die Hingabe an andere Menschen. Dieser Vorgang ist alles andere als Flucht vor der Angst, sondern das Wagnis schlechthin, weil ich mich ganz dabei gebe. Folgt man meiner Interpretation, dass die Angst die Erfahrung ist, bei der man Kreativität erst entdeckt, dann heißt das aber auch, dass die Freiheit der Kunst nicht zu haben ist, ohne existenzielle Angst und den Mut, es darin auszuhalten. Ja, vielleicht sogar die Freude, es darin auszuhalten und damit zu spielen. Das klingt paradox und das ist es auch. Aber ich wüsste keinen Lebensbereich, außer die Religion, der besser mit Paradoxien umgehen könnte als die Kunst.
Vom Schwinden und Finden der Freiheit, Angst aus philosophischer Perspektive. Professor Thomas Schmaus von der Alanus-Hochschule in Alfter hat damit unser Angstwochenende im Hörsaal eröffnet. Morgen Kunststudenten aufgepasst. Schau nicht hin, Angst in der Kunst. Folgt dann mit der Kunsthistorikerin Dr. Martina Pattberg. Gleiche Stelle, gleiche Welle.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.